Herr Dahmen, wenn wir gemeinsam an diesen ersten Lockdown zurückdenken, was macht das mit Ihnen?
Das waren schlimme Tage damals. Wir müssen uns erinnern, es waren die Bilder aus Bergamo in Italien, wo Militärlastwagen aneinandergereiht in den Straßen standen, um die Leichen abzutransportieren, weil die Kühlhäuser der örtlichen Krankenhäuser überliefen, weil so viele Menschen in kurzer Zeit ihr Leben verloren haben. Ich habe mit vielen Kolleginnen und Kollegen in Norditalien damals telefoniert, die wirklich nicht mehr ein- und aus wussten, weil Tag und Nacht auf den Intensivstationen neue Patienten eintrafen, man nicht wusste, wie man sie versorgen sollte. Und ich glaube, ganz Europa, nicht nur Deutschland, stand in der Angst, dass das, was man in Norditalien sah, sich jetzt rasend schnell überall ausbreitet und ähnliche Herausforderungen mit sich bringt. Deutschland hat dann ja sehr drastisch und intensiv reagiert und wir sind besser als befürchtet durch diese erste Welle gekommen.
Jetzt im Nachhinein werden vor allem die Schulschließungen als übertrieben dargestellt. Sehen Sie das aus heutiger Sicht genauso?
Ich glaube, wenn man mit dem Wissen von heute auf die Maßnahmen von damals schaut, dann ist es einerseits richtig, dass wir insgesamt als ein sehr altes Land gut durch die Pandemie gekommen sind. Gleichwohl einiges, was man besser machen kann. Dazu gehört auch, dass in der Ausgewogenheit der Maßnahmen wir einerseits Kinder, Jugendliche und Familien sehr hart belastet haben, die sehr stark von den Konsequenzen betroffen waren und andere Bereiche, gerade im Wirtschaftsleben, am Arbeitsplatz, vergleichsweise ausgenommen wurden von der ganzen Reihe von Maßnahmen, die vielleicht, hätte man sie stärker abgewogen, hätte man sie mehr ins Gleichgewicht gebracht, eine vergleichbare Wirksamkeit mit sich gebracht hätten und dann besonders betroffene Familien und auch Kinder davon hätte stärker ausnehmen können.
Dass sich die damals Verantwortlichen jetzt hinstellen und Fehler zugeben, das zeigt ja auch von Verantwortungsfähigkeit. Aber spielt das andersrum nicht auch Corona-Leugnern und anderen Verschwörungsschwurblern in die Hände nach dem Motto, wir haben es schon immer gewusst?
Ich glaube, grundsätzlich ist es richtig, dass man nach einem solchen Jahrhundertereignis wie der Pandemie sich einmal einen Moment zurücknimmt und darüber nachdenkt, was ist gut, was ist schlecht gelaufen und aus Dingen, die man beim nächsten Mal besser machen kann, auch Schlüsse zieht, sich vorbereitet. Gleichwohl stimmt es schon, dass es gezielte Desinformation gibt und den Versuch gibt, jetzt im Nachhinein in einer Art Tribunal alles zu verdrehen und renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anzufeinden, anzugreifen, zu diskreditieren, das ist extrem verwerflich, ist auch gefährlich, weil es führt dazu, dass ausgerechnet solch wichtige Expertise, evidenzgeleitet, sich kaum mehr traut, auch entsprechende Empfehlungen auszusprechen, weil man immer damit rechnen muss, im Nachhinein dafür angefeindet zu werden. Das darf uns nicht passieren. Da stelle ich mich ganz auch ausdrücklich vor die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das brauchen wir. Und so einer ja verdrehten Querdenkerperspektive sollten wir keinen Raum bieten, insbesondere wenn sie dann auch noch parteipolitisch von Rechtspopulisten besetzt wird.
Die FDP hat erneut auf eine Aufarbeitung der Corona-Politik in einer Kommission des Bundestags gedrängt. Macht das aus Ihrer Sicht Sinn?
Nein, ich glaube, es geht nicht darum, dass wir jetzt parteipolitischen Streit darüber inszenieren sollten, was in der Corona-Pandemie war. Was es braucht, ist eine wissenschaftliche Aufarbeitung. Das ist notwendig und richtig. Und insofern bin ich dem Bundeskanzleramt auch sehr dankbar, dass die jetzt ganz neu zu Beginn der Woche eine neue Nachfolgekommission des Corona-Expertenrates eingesetzt haben, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen zusammenkommen und jetzt nochmal zurückschauen, was ist gut gelaufen, was hätte besser gemacht werden und wie können wir uns vor allem auf zukünftige Gesundheitskrisen besser aufstellen.
Lassen Sie uns nochmal kurz nach vorne schauen. Experten sagen ja, es sei nicht die Frage, ob eine vergleichbare Pandemie, also so eine Zoonose, wiederkommt, sondern eher wann sie kommt. Sehen Sie das genauso?
Das ist ausdrücklich so. In einer globalisierten Welt einerseits, aber auch in der Art und Weise, wie durch Klimawandel und den Umgang mit Umwelt und Natur im Moment überall auf dem Globus immer wieder neue Erreger entstehen, muss damit gerechnet werden, dass es eher schneller als später dazu kommen wird, dass auch neue, sehr krankmachende Infektionskrankheiten sich ausbreiten können. Wir tun deshalb gut dran, dass wir bei der Impfstoffentwicklung, bei der Bereitstellung von Schutzmaterialien wie Masken, aber auch in der Vorbereitung unseres Gesundheitswesens auf Krisen und seiner Resilienz viel tun, um besser vorbereitet zu sein beim nächsten Mal.
Inwieweit helfen uns denn die Erkenntnisse aus Corona für künftige Pandemien? Kann man das übertragen?
Ich glaube, dass die Erkenntnisse sehr, sehr weitreichend uns helfen werden in der Art und Weise, wie wir alleine durch die Erfindung des mRNA-Impfstoffs nun in der Lage sind, kurzfristig neu spezifisch angepasste Impfstoffe in großer Stückzahl produzieren zu können, in der Art und Weise, wie wir Testverfahren entwickelt haben, wie wir auch nun inzwischen wissen, dass wir Schutzmaterialien wie Masken nicht nur produzieren, regional in Europa, in Deutschland produzieren, sondern dann auch verteilen, einlagern, aber auch Patienten verteilen, wenn eine große Anzahl Patienten plötzlich versorgt werden müssen. Da ist viel Wissen entstanden, auch an Strukturen neu entstanden, die gilt es zu erhalten und eben auch regelmäßig in Übungen zu trainieren, die Ablauf- und Alarmpläne zu aktualisieren, damit man für den Fall der Fälle besser gerüstet ist.